Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Oh, Reini Bär.
Mir ist schlecht. Mir wird schlecht. Hör auf damit.
Was geil wäre, wenn du einen Dialog rausgesucht hättest. Aber weil du keinen Dialog rausgesucht hast, muss ich jetzt hier richtig geil sein.
Du hörst dich gerade an, als würdest du dich mit einem Big Mac einreiben. Das so, gib mir die Soße. Also ich habe gerade den kleinen, fetten Basti vor Augen, der sich einen Big Mac auf die Brust reibt.
Das ist ja die allergrößte. Das ist ja die krasse Unverschämtheit an der ganzen Nummer jetzt hier, weißt du, das ist ausgerechnet der fette Junge, von dem an mir mit dem Big Mac kommt. Also, weißt du, was geil wäre, Reini?
Hallo, auf dem Big Mac ist wenigstens Salat. Was denn?
Ja, da sind aber diese komischen Salatstreifen drauf, Reini. Ja, da haben sie noch nicht mal ein Blatt drauf gelegt. Genau, diese Reste, was man bei Fleisch das Kutterfleisch nennen würde. Ja. Da würde bei der Kabel 1 Deko so ein Typ mit so einem Haarnetz reinkommen und sagen, ja, diesen Salatrest, den haben wir beim Salatstein rausgeschrubbt. Ich fand Big Mac nie so geil, Reini. Aber ich wollte Big zurück Mac. Zu...
Aber ja.
Nee, Big Mac, doch, ja. Big Mac, das können wir uns, das können wir uns alle denken, Reinhard. Ich wollte sagen, dass ich nicht geschlafen habe. Gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Niente. Nüsse.
Die komplette Nacht nicht?
Oh. Die komplette Nacht nicht. Und
die ganze
das
Nacht
ist gar gewichst, nicht so.
Meine Güte.
Die ganze Nacht, Reini. Ja, du hast mir ja diesen OnlyFans-Account von dir gegeben, den nur ganz besondere Freunde haben dürfen.
Ja, yeah,
und
das,
wo du
das,
auch immer dazu schreibst, bitte nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben, weil sonst die GSG 9 hier durchs Fenster tritt. Und ja, da, deswegen.
Gepaart mit Boldu, ne, ist, Boldu. Ja.
Das ist, hast du mir nicht diese Klöte geschickt?
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber wo ist sie denn? Ja, wo ist sie? Sie muss mir verloren.
Du musst die Pakete abholen. Ich kann es nur bestellen. Ich kann nicht auch noch für dich zur Post gehen.
Ja, das ist persönlich für mich enttäuschend, aber grundsätzlich war ich überrascht darüber, weil ich habe jetzt in Erinnerung nichts bekommen, glaube ich. Oder kann natürlich auch sein. Der Dings hier, wie heißt es? Der Briefträger hat es abgegriffen, weil er es geil fand. Könnte sein.
Ich hatte übrigens gestern einen Amazon-Boten hier, der ein Paket geliefert hat, und der konnte diese App nicht bedienen. Das heißt, er konnte mir mein Paket nicht ausliefern, weil er in der App nicht den richtigen Knopf gefunden hat zu "Ich hab's jetzt abgegeben". Es hat eine halbe Stunde gedauert, also er hat eine halbe Stunde später nochmal geklingelt. Aber egal, zurück zum Thema. Du hast nicht geschlafen.
Ich habe gar nicht geschlafen, Reini. Ich habe gar nicht geschlafen. Also wirklich, ich weiß nicht, ich habe nachts wachgelegen, ich habe mich gewunden, ich habe 3 Folgen The Boys geguckt.
Ah, hast
jetzt
du noch nicht
bei
durch?
Der vorletzten Folge. Nee, ich hab noch nicht durch. Ich bin irgendwie nicht mehr dazu. Das ist ja dieses ätzende Wochenveröffentlichungsformat, was ich ja komplett hasse. Weißt du, wenn die wöchentlich veröffentlichen.
Ja, ja.
Weil man dann so in die Misere kommt, dass man immer denkt, ja, okay, ich zieh mir jetzt die Folge rein. Ah, jetzt wieder eine Woche warten. Ah, vielleicht gucke ich mir das doch erst an, wenn es durch ist oder so. Das finde ich echt bei The Boys sehr ärgerlich. Das ist mir ein bisschen auf die Nüsse gegangen.
Das
ist
so ein bisschen diese Fernsehsimulation, ne? Die Zeit von damals wiederbringen, wenn alle Leute mittwochs vorm Rechner sitzen und zusammen The Boys gucken, wenn es um 0 Uhr erscheint,
genau.
Oder so.
Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, warum die das machen. Aus welchen Gründen ist alles okay. Aber trotzdem hat man so dabei das Bauchgefühl, das ist doch der geile Vorteil an so einem ganzen Streaming-Kram, dass ich das jetzt einfach hier durchbingen kann wie so ein Irrer.
Aber
ich will es durchbingen.
Ist The Boys wochenweise erschienen? Ist das nicht am Stück?
Boah, wie peinlich. Wenn nicht, dann weiß ich es nicht. Also vielleicht ist es auch nicht wochenweise. Ich weiß es nicht, Reini.
Ja,
vielleicht habe ich auch einfach aufgehört zu gucken irgendwie. Egal. Jedenfalls finde ich gut. Hat mir jetzt gerade hier die Herogasm-Folge gegeben. Und meine Fresse. Also man muss den ja lassen. Also die haben, als sie sich entschieden haben, komm, wir machen die Nummer explizit, haben sie dann gedacht. Aber wie explizit? Ja, so explizit, dass es da einen Russen gibt. Der hat einen riesigen Penis. Den kann er so auf seine Schulter legen und kann dann so wie so eine Schlange aus Land der Raketenwürmer, kann er den dann so durch die Gegend bewegen. So ungefähr, so explizit. Ja. Und ich glaube, haben wir über die allererste Folge der neuen Staffel gesprochen.
Ja, das passiert wirklich in der ersten Minute. Wo der Ant-Man-Verschnitt quasi in den Penis des anderen rennt, groß wird und dann alles platzt. Da haben wir drüber gesprochen.
Teilweise ist es mir ein bisschen zu albern dahingehend, dann denke ich auch so, ja gut, das macht ihr jetzt halt auch, um irgendwie besonders hart zu sein. So, ne? Also man muss jetzt ja nicht jede Gewalttat, jede Sexualtat so krass zeigen. Stört mich nicht, aber ich denke halt immer, das ist so ein bisschen Absicht, weißt du, um besonders hart, besonders edge zu sein. Auf der anderen Seite machen die halt auch viele Sachen, wo du dich einfach, weil das ist ja am Ende, es geht ja gar nicht um Superhelden, es ist ja eine Mediensatire.
Ja.
Es geht darum, was machen die Medien aus Prominenten, was machen die Medien aus, was würden Medien aus Superhelden machen, wenn es Superhelden gäbe? Ich glaube, da ist es ziemlich nah dran, so.
Ja, das glaube ich auch. Also gerade dieses Ausschlachten und es ist vollkommen egal, was du tust, und zur Not kreieren wir einen Fall, wo du als Held dastehst, ne? Und wenn du Scheiße baust, wird es halt unter den Teppich gekehrt, solange wir es finanziell ausschlachten können. Ich weiß bei The Boys gar nicht, wie nah das an der Comic-Vorlage ist. Also,
ich glaube relativ, sie haben ein paar Sachen dazu erfunden, aber bei Prime gibt es ja immer so Zusatzkommentare, die man sich einblenden lassen kann, die ich dann auch immer schön mitlese, und relativ viel haben sie, glaube ich, schon aus den Comics genommen, und ich mag halt gerne, wenn sie Sachen aus der Realität nehmen und die dann noch so ein bisschen überziehen, wo du so denkst, beziehungsweise der Anfang der neuen Episode war halt einfach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, worauf sich das jetzt bezog innerhalb der Serie, aber dass halt Prominente in ihre Webcam Imagine von John Lennon singen. Ja. Und das wirkt im Rahmen dieser ganzen falschen The Boys Welt, wo es ja um Superhelden geht, die nichts anderes machen, als ihre Superkräfte ausnutzen, sich selber zu einer Marke machen und auf das eigentliche Volk scheißen.
Und abgefuckt,
das lustigerweise,
geht nicht mehr, ne?
Abgefuckt, drogensüchtig, sexsüchtig, sonst was, wirkte das aber lustigerweise genauso skurril wie bei den ganz normalen Promis, die das vor 2 Jahren beim Beginn der Corona-Krise gemacht haben, wo du auch dachtest, ich weiß noch, wie das Video erschien, da waren ja auch wirklich eigentlich gute Schauspielerinnen, Gal Gadot, die American, wie heißt sie denn nochmal? Mein Gott, Wonder Woman. Darstellerin. Wonder Woman. Die mit ihren beiden Wonder Woman, genau. Und ich weiß noch, dass dieses Imagine-Video erschien, dass wir alle so vom Fernseher saßen oder vom Rechner und dachten so, puh, das berührt mich erstaunlich wenig. Ja, das ist einfach unangenehm.
Das war ja auch damals, ich weiß gar nicht, warst du nicht bei 9/11 auch, dass da irgendwie alle Promis einmal zusammen sich um Elton John geschart haben und auch irgendwas gesungen haben?
So ja, wie aber bei, da ist es bei dir einfach, dass du ein unempathisches Dreckschwein bist, Remford. Bei 9/11 war ich 16, war durchgängig bekifft und ich war hart getoucht davon. Weil ich glaube, das Erste, was es als großes Ereignis
wieder gab, getoucht hat und nicht irgendwas anderes.
Das ist also was anderes war in dem Zweifelsfall dann zu der Zeit immer ich. Aber,
wobei ich war Messdiener, nicht du. Ja.
Aber bei 9/11 war es ein Charity. Ich glaube, das erste, was wieder auf Sendung ging, was sich darauf bezog, was künstlerisch war, war ein Charity-Konzert von Bruce Springsteen, wo er halt die ganz Großen eingeladen hat, um für die Opfer zu sammeln. Das war sehr amerikanisch. Aber besonders nach dem 11. September war ja einfach, ich erinnere mich an kein Weltereignis während meiner Lebenszeit, obwohl es sicherlich, schau mal, wie viele Menschen bei dem Hurricane bei dem Tsunami in Thailand umgekommen sind. Ich glaube, das ist die Zahl bei mehreren hunderttausend Menschen.
Aber hier Fukushima.
Trotzdem war Fukushima, also, genau. Aber trotzdem war 9/11 etwas, was wirklich über die Tage hinweg danach, natürlich, weil es ja keine Naturgewalt war, sondern weil man ja auch erstmal völlig unsicher war, wo kam das jetzt her, etc. Das hat so stark die Medienwelt beschäftigt in der Zeit, dass es eigentlich für 14 Tage kein anderes Thema gab, gar keins.
Ja, das stimmt.
Im privaten Kontakt gab es kein anderes Thema, also wenn du mit anderen gesprochen hast. Es gab im Fernsehen komplett kein anderes Thema mehr. Das war dann auch seltsam, als es aus dieser Medienwelt wieder raussickerte, weil selbst die großen Late-Nighter wie Letterman und so haben ja ausgesetzt. Denn die haben ja gesagt, wir können keine, weiß nicht, das sind ja Institutionen in Amerika, so Leute wie damals gewesen wie Letterman oder Jay Leno, dass die aussetzen, das passiert eigentlich nicht. Aber nach 9-11, ich glaube auch Harald Schmidt hat ausgesetzt, haben die meisten gesagt, wir können jetzt keine lustige Unterhaltungssendung machen, geht einfach nicht.
Ja, das ist eigentlich ist das krass, ne, weil genau genommen ist das ja jetzt, also schon ein besonderes Ereignis, aber jetzt auch nicht so besonders. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der erste große Fall in der Menschheitsgeschichte ist, wo irgendwie eine Menge unschuldige Menschen sterben. Ja, ist das erste Mal, dass irgendwie ein Flugzeug gezielt in ein Hochhaus geflogen ist oder geflogen wurde und dass Flugzeuge als Terrorwaffen benutzt wurden. Also ne, das hat uns natürlich alle mitgenommen und es war schlimm und so weiter, aber ich meine, wir haben täglich irgendwo Kriege und ähnliches und da hast du halt nicht so ein Medienrummel drumherum. Ne?
Natürlich nicht, ne? Es war in seiner Symbolwirkung mit diesen beiden Türmen, die ja im weitesten Sinne für die amerikanische Weltmacht standen. Was ist ja ein bisschen so, als wäre der Eiffelturm oder wäre die Freiheitsstatue zusammengebrochen. Das waren ja schon weltbekannte Symbole der amerikanischen Wirtschaftsmacht. Und als die dann zusammenbrachen, war das ja als symbolischer Akt völlig, ich möchte nicht darüber werten, wie das zustande gekommen ist. Es gibt ja viele Verschwörungstheorien und so. Aber als symbolischer Akt ist es halt immer noch irgendwie unvergleichlich, dass diese beiden Türme zusammenbrechen. Und das war zu der damaligen Zeit. Ich kann dir aber auch gar nicht mehr sagen, wann das Leben sich wieder normalisierte. Ob das Weihnachten danach noch davon, also das Weihnachten 2001, daran erinnere ich mich persönlich jetzt nicht, ob das davon noch beherrscht war. Also ganz sicher gab es da ganz viele Erinnerungsvideos und Tatsachenberichte, Zeugenberichte noch, die dann in der Weihnachtsberichterstattung auch noch auftauchten. Weil es war ja eine ganz lange Zeit ganz, ganz, ganz präsent in den Medien.
Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie lang der Nachhall davon war. Also der Nachhall, wo es wirklich die Medien beherrscht hat und nicht nur irgendwie, klingt jetzt blöd, aber popkulturell referenziert wurde bei South Park oder sonst wo. Ne? Ich glaube, das hatte eine lange Nachwirkung, aber wahrscheinlich nimmt es in unserer Erinnerung mehr Platz ein, als es das tatsächlich damals getan hat. Also zumindest von der Länge her, dass das irgendwie monatelang in den Nachrichten hing. Aber nochmal kurz zurück zu The Boys. Ne? Du sagst ja, dass du das ganz interessant findest, wenn da so Sachen aus der Realität nochmal überzeichnet werden. Hast du schon wenn du bei der vorletzten Folge bist oder so, müsstest du ja diesen Softdrink-Werbespot gesehen haben, oder? Von A-Train?
Ja, klar.
Der so komplett überzogen wirkt und komplett durch, ne? Der Spot.
Ja, also unangenehm, ne?
Ja. Der ist an ein Original angelegt.
Ja, und zwar, gibt's extra, hatte ich mir fast schon gedacht.
Und zwar sehr, 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 sehr nah. Das ist, was war's denn? Eigentlich ist es ein Pepsi-Commercial mit Kendall Jenner. Sagt mir jetzt nichts, wahrscheinlich okay. Sängerin, oder? Keine Ahnung. Was weiß ich?
Oh, ich liebe dich, Heidi. Ja, mit Kendall Jenner. Also dieser, einer der 15 bekanntesten Personen des Planeten, die erste Milliardärin war. Das ist eine der, die ist aus dem Kardashian-Clan, Reinhard. Aber ist das die erste Influencerin, die Milliardärin geworden ist.
Ja, ist das die gesagt hat, spendet mir Geld, damit ich Milliardärin werde?
Ja, da muss man sie, ich glaube, sie ist jetzt, also zumindest von dem, was ich so von ihr mitbekommen habe, finde ich sie jetzt nicht sonderlich sympathisch. Sie ist letztens eine Strecke von 45 Meilen mit dem Privatjet geflogen in 3 Minuten, weil sie nicht mit dem Auto fahren wollte.
Ja, mein Gott.
Ich glaube, ich fände sie aber da muss man sie in Schutz nehmen. Das waren ihre Follower, die allen Ernstes eine Spendenaktion in Gang gesetzt haben, wo es darum ging, Kendall zur Milliardärin zu machen. Es hat auch funktioniert.
Oh Gott.
Rani, wir wollen ja jetzt hier keine subtilen Signale aussenden an unsere Alliteration am Arsch verloren. Nein, aber nein. Es ist schon so, dass der Reini sich sehr freuen würde, der erste Podcast-Milliardär zu werden. Das wäre wirklich
das,
toll.
Das wäre schon schön, aber ne, das
weißt du, was das Geile an dir wäre? Es wäre komplett egal. Du bist so,
das stimmt.
Man könnte dir 1 Milliarde geben. Du wirst einfach, weißt du, wie bei Breaking Bad, diese Szene, wo sie dieses viereckige Quader aus Geld haben und dann sich so da drauflegen. Der Fette mit dem, der keinen Hals hat, der dunkle Leute. Ja. Der liegt dann so da, Huel heißt er, glaube ich, liegt dann so auf diesem Quader aus Geld, was so 500 Millionen Dollar sind oder so. Und, das wäre bei dir auch, Reini. Du wüsstest komplett gar nichts damit anzufangen.
Nee, also,
du würdest es entweder spenden oder halt doof angucken.
Natürlich, also mir geht's tatsächlich so. Also es ist nicht so, dass mir Geld komplett unwichtig ist, aber ich habe jetzt durch meine Ausbildung, meinen Job und alles drum und dran halt einen Punkt erreicht, wo ich genug Geld zum Leben habe und mir gerade keine Sorgen machen muss. Und dann ist es ehrlich gesagt mir vollkommen egal, ob das jetzt 1000 Euro mehr oder weniger sind, weil das macht doch nichts. Das ist am Ende eine Zahl auf dem Konto, oder?
Ja, aber das ist natürlich, ja, Reinhard, das hat aber auch viel mit dir als Mensch zu tun, ne? Und viele Menschen haben, also erstens bist du natürlich in einer wohlsituierten, positiven Lage, dass du weißt, dass das Geld da ist.
Genau. Also ich muss mir gerade keine
Sorgen
machen.
Du hast aber ja auch schon ohne gelebt.
Ja,
genau.
Ja.
Du hast aber auch schon ohne gelebt. Also du weißt auch, wie es ohne ist. Das heißt, deine Ansprüche kannst du theoretisch runterfahren. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man dich theoretisch auch so wie beim Parfüm, wo er sich in diese Erdhöhle legt, so irgendwo in der Normandie und dann so mit der Nase an der Decke liegt.
Also,
könnte man dich auch aufbewahren. Das würde eigentlich keinen Unterschied machen.
Also ich habe relativ wenig Sorgen, was die Zukunft angeht. Das ist eine unglaublich luxuriöse Situation. Gerade jetzt mit der massiv steigenden Inflation und so, die halt wirklich hart ist. Also man merkt es beim Einkaufen, bei allem, dass halt alles teurer wird. Amazon Prime wird teurer, Netflix nur eine Frage der Zeit. Das sind die wichtigen Sachen, die man zum Leben braucht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also Heizkosten werden teurer, der tägliche Einkauf wird teurer und so weiter. Ich habe trotzdem die luxuriöse Situation, relativ wenig Sorgen mir um die Zukunft zu machen. Zum einen, weil ich das positiv sehe, weil ich denke, ja, wird schon irgendwie gehen. Zum anderen aber auch, weil ich aktuell ja mit Podcast Geld verdiene, aber immer noch dieses Physikstudium habe, was ich ja mal gemacht habe.
Ja, und im schlimmsten Fall, dieses Physikstudium. Das verfällt ja auch, irgendwann kann man mit dieser Physik ja nichts mehr anfangen, Reini.
Ja, genau. Also, weißt du, ich bin zuversichtlich genug zu sagen, so, ja, damit werde ich schon irgendwo einen Job finden, das wird schon irgendwie gehen. Mir ist unglaublich bewusst, dass das eine sehr, sehr luxuriöse Situation ist und ich damit sehr, sehr viel Glück habe. Aber es ist halt, also es ist eine sehr, sehr beruhigende Situation. Wenn ich mir, weiß ich nicht, meine Geschwister zum Teil angucke, also zum Beispiel eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin, okay, die wird auch immer einen Job haben, weil wir da einfach zu wenig Leute haben, aber die ist scheiße, also die hat einen scheiß bezahlten Job, ne? Einer meiner Brüder ist Erzieher, der arbeitet auch mal irgendwie 2 Jahre da, 2 Jahre da. Für die ist das, also die merken das mit der steigenden Inflation deutlich mehr. Also ich meine, die haben jetzt auch noch das Glück, also Glück in Anführungszeichen, in Jobs zu arbeiten, die halt nicht irgendwann weg sind. Ne? Weil du wirst immer Altenpfleger und Erzieher zum Beispiel brauchen. Aber in diesen Branchen muss was passieren, gerade wenn jetzt die Lebenshaltungskosten so enorm steigen, dass die Leute von dem, was sie dort verdienen, überhaupt leben können.
Darüber, glaube ich, können wir uns stundenlang austauschen, dass es einfach absolut zum Kotzen ist. Also nichts gegen die Lufthansa-Mitarbeiter, die jetzt gestreikt haben und zu Recht mehr Geld bekommen. Aber da hat auch Ricardo Lange hier, der, nennen wir es ihn, die Bild-Zeitung hat ihn den Bundespfleger genannt, was natürlich total bescheuert ist. Aber der ein Sprachrohr der Pflege in Deutschland ist, weil er nun mal sehr gut sprechen kann, also weil er wirklich einfach gut verbalisiert, was das Problem ist, weil er ein präsentes Auftreten hat als Typ und weil er einfach menschlich und gut rüberkommt. Und der hat ja auch gesagt so, Glückwunsch, weißt du, irgendwie die Lufthansa-Mitarbeiter gehen 2 Tage auf die Barrikaden und direkt werden alle weich und sagen, hier Geld drauf werfen. Und wenn Pflege Notstand in Deutschland über Jahre durchgängig herrscht und irgendwie immer wieder, er berichtet halt ja immer davon, dass Kollegen von ihm bewusst die Pflege verlassen und auswandern oder einen ganz anderen Job suchen, weil es in keiner Relation mehr zueinander steht, der Arbeitsaufwand, das Einkommen, das ist einfach krank. da läuft was falsch im System. Und also da hat auch Lauterbach als Gesundheitsminister meiner Sicht raus immer noch nicht viel dran gemacht, oder?
Ne, soweit ich das mitbekomme, aber auch noch nicht. Also das ist halt ein riesiges Problem. Also meine Schwester hat auch schon mehr als einmal überlegt, ob sie das denn überhaupt noch weitermachen will. Also vor allem, die wird ja auch nicht jünger. Ne? Also meine Geschwister sind alle älter als ich und das ist halt auch ein Job, der körperlich anstrengend ist. Ne? Also den kannst du auch nicht ewig machen. Du kannst nicht bis zur Rente in der Pflege arbeiten. Also du kannst ja nicht irgendwie mit, wann ist Rente aktuell, 67, je nachdem wann du geboren bist, ne? Also du kannst nicht irgendjemanden ins Bett hieven und dich dann danach ins Bett daneben legen, also
das, doch, genau, das ist ja, der Kreislauf, the circle of life, erst die Bettpfanne unter Oma schieben, die hochheben und sich dann daneben direkt ins Pflegebett legen und auf den nächsten Pfleger warten. Das, man darf das nicht unterschätzen, wie schwer das ist, mit Schwerstkranken überhaupt auch nicht nur seelisch, sondern auch körperlich zu arbeiten, wenn Leute sich nicht mehr bewegen können. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, warum so viele Mordfälle aufgeklärt werden, weil es so schwer ist, einen leblosen oder schwachen Körper zu heben. Ne, das ist, klingt jetzt bescheuert, aber wir haben ja drüber gesprochen, dass mit meiner Erfahrung im Knast damals, als ich dort gearbeitet habe, ich hatte ganz viele Straftäter, die entdeckt wurden, weil sie nicht in der Lage waren, die Leiche loszuwerden. Weil so eine 70, 80 Kilo schwere Person alleine durch die Gegend kriegen, ohne dass es entweder auffällt, weil es einfach, oder überhaupt, du kriegst sie gar nicht erst hoch. Das ist ja, wenn jemand, sagen wir mal, gelähmt ist in der Pflege oder wenn, klar, es gibt Handgriffe, die du lernst, um Sachen leichter zu machen, aber mach das mal 30 Jahre lang, Leute in der Pflege von links nach rechts wuchten, das ist nicht gut und nicht gesund und meistens machen es ja dann, meistens, nicht immer, aber machen es ja auch viele Frauen, die für die es körperlich dann nochmal anstrengender ist. Die Pflege ist einfach ein beschissener Bereich. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der dorthin geht. Ich habe höchsten Respekt, weil ich glaube, du musst schon Idealist sein, um zu sagen, in diesem Bereich möchte ich zur Jetztzeit arbeiten. Jetzt auch schon vor Corona. Weißt du, also da gehst du nicht hin, um den großen Reibach zu machen. Da gehst du nicht hin, weil du es besonders einfach haben willst, sondern da gehst du hin, weil du sagst, ich will wirklich Menschen helfen. Und das finde ich extrem respektabel. Ich hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Bock in der Pflege zu arbeiten. Möchte ich nicht.
Kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich habe immer nur die Geschichten von meiner Schwester gehört, also damals schon, als sie mit dem Job angefangen hat und so, das ist halt, ist ein harter Job. Also habe ich auch höchsten Respekt vor. Deshalb, ich denke auch, dass man in der Pflege mehr verdienen sollte, weil mal ganz ehrlich, ohne irgendeinen Physiker wie mich, der irgendwo Zahlen durch die Gegend wirft oder irgendeine Scheiße berechnet, kommen wir alle noch 2-3 Jahre zurecht, aber ohne irgendjemanden, der sich um die alten Leute kümmert, also wir werden alle irgendwann alt sein. Da läuft's halt irgendwann nicht mehr.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. So, ja, also Stimmung am Boden.
Nee, ist doch richtig, darüber zu sprechen. Und wir sprachen ja auch eben drüber, was du mit einer Milliarde machen würdest. Und das ist eine der Sachen, die ich an dir einfach auch schätze. So, das muss ich echt sagen, dass ich bei dir wüsste, du wärst sehr uneigennützig damit. Du wärst sehr, sehr sozial. Du bist trotzdem ein dummes Schwein, Remford, ja, und ein komischer Pferd. Aber ich würde trotzdem. Aber ich, nein, ich weiß einfach, du, also ich fand es so ein bisschen traurig, als ich gesehen habe, dass Notch, sagt dir Notch was?
Notch?
Das ist der so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, schon so ein bisschen das Idealbild des nerdigen Computer-Heinis. Der hat Minecraft entwickelt.
Okay.
Stefan Persson oder so. Jedenfalls ja. ein Dicker mit einem lustigen Hütchen auch.
Bekannt als Notch.
Und ein Rauschebart
schwedischer
und Spieleentwickler.
Ja, ja. Ich hab's gerade mal gegoogelt und sehe ihn jetzt, ja.
Und ich will dem nicht zu nahe treten. Mein Gott, jeder soll mit seinem Geld machen, was er will. So, ne? Und der hat nun mal unglaublich viel Geld mit Minecraft verdient, weil er hat das ja irgendwann an Microsoft verhökert für, ich glaube, es war der teuerste Videospiel-Deal der Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel es war, aber ich glaube, es war wirklich im Milliardenbereich. Also völlig irre Summe für ein Videospiel. Der hat das eher so zum, also der hat mehrere Spiele entwickelt, auch danach noch was, Scrolls, das ist komplett untergegangen. Aber Minecraft war einfach so der große Wurf. Ne? Und das wird ja bis heute, ja. Kinder von Freunden von mir etc. spielen alle immer noch Minecraft. Ich habe es nie ganz geblickt so, aber es ist halt Lego am Computer. Ich weiß, damit simplifiziere ich es, aber das Lego-Prinzip bei diesem Spiel zieht halt so sehr, dass du baust, dass du abbaust, dass es irgendwie standen die Leute drauf. Und er hat das verkauft. Genau. Und die Leute standen drauf und dann hat er es verkauft und ich glaube, eine der Sachen, die er davon gekauft hat, von dieser unglaublichen Summe, war, dass er die größte und teuerste Villa überhaupt in ganz Los Angeles oder in Hollywood Hills gekauft hat. Also größer als die von Stallone, größer als die von Schwarzenegger, die größte so. Und dann hat er mal so eine Hausführung gemacht und ich habe die irgendwie bei YouTube gesehen und ehrlich gesagt tat er mir leid. Also das wirkte, der hat dann auch irgendwann mal drüber gesprochen, dass er Depressionen bekommen hat und sich da überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weil du musst dir halt ein Haus vorstellen, so wie es noch nicht, also so ein Iron Man Haus, aber ein bisschen weniger cool. Also der hatte zum Beispiel eine M&M-Bar in seinem Wohnzimmer, wo dann einfach so 16 Plastikschuber mit so M&Ms in verschiedenen Farben stehen und halt alles natürlich, also das Ding hat irgendwie 50 Millionen oder 100 Millionen oder so, völlig irre Summe gekostet
hat,
für ein Haus.
Der hat für Minecraft, wenn ich das richtig gelesen habe, 2,5 Milliarden Dollar bekommen.
Also, und da er ja im weitesten Sinne, glaube ich, sogar Alleinentwickler von dem Ding war, also da steckte ja kein Team hinter, sondern so wie Stardew Valley, was ja so ein Farmsimulator ist, ein Typ, der es alleine gemacht hat. Ich glaube, er hatte noch 2-3 Leute irgendwie an der Seite, die er zugezahlt hat, aber an sich hat er Minecraft selbst erschaffen und hat deswegen auch diese ganze Kohle bekommen. Und der war für mich auch so ein Beispiel dafür, wo ich so dachte, ja, passt eigentlich nicht zu dem, weißt du, das ist nicht der Typ, der jetzt so ein Arnold Schwarzenegger Haus braucht, so ein Protzhaus, weil dieses Haus war halt ultra protzig.
Ja, der ist generell ein bisschen durchgedreht, ne? Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel von ihm mal auf und da steht Kontroversen. Im August 2017 hat er irgendwie in Tweets erklärt, dass er die Pizzagate-Verschwörungstheorie unterstützt.
Oh.
Also, ne, Privilegien seien ausgedacht, okay, Kategorien so. Und also ja, es ist okay, weiß zu sein und
Also meint er jetzt so richtig skinny white, so im Sinne von nicht lange ans Beach gegangen oder meint er jetzt hautfarbemäßig?
Ja, ich glaube, er meint Hautfarbe. Das so in der rassistischen Ecke mäßig.
Ja, gut, Leute werden halt auch verrückt, Reini, ne?
Ja, also,
ja, also besonders wenn du unendlich viel Geld und unendlich viel Macht hast und so, werden die dann halt irgendwie auch verrückt. Und das fände ich bei dir zum Beispiel, ich wüsste einfach, du gibst da nichts drauf und dir ist es einfach egal, weißt du? Und für dich spielt
ja,
das,
aber,
würde das relativ wenig Rolle spielen.
Aber wie ich gerade schon gesagt habe, aber auch nur, weil ich in der, also jetzt aktuell zumindest in der privilegierten Situation bin, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ne? Also dass es halt mir gut genug geht, was irgendwie Ausbildung, Finanzen und Ähnliches angeht, dass ich mir jetzt gerade keine Sorgen machen muss. Und auch weiß, dass ich mir wahrscheinlich die nächsten, 5-6 Jahre keine Sorgen machen muss. Nicht, weil ich so viel Geld habe für die nächsten 5-6 Jahre, sondern weil ich einfach immer noch der Überzeugung bin, ich kann als Physiker irgendeinen Job machen, wo ich genug Geld verdiene, um was zu essen zu haben und ein Dach über dem Kopf. Ne, das ist dann wahrscheinlich nicht der Job, den ich machen will. Dann fahre ich mit dem Köfferchen rum und erzähle Leuten, wie toll das Mikro Mikroskop ist, das ich Ihnen gerade zeige, aber...
wollen Sie mal durch mein Mikroskop schauen?
Gucken Sie mal hier, ich habe ein Bild vom Penis vom Bielendorfer dabei, in Originalgröße, aber das ist kein Problem mit diesem Mikroskop.
Ne? Ja, schade, du warst zu schnell. Ich wollte jetzt eigentlich so schon Schlussfolgerung, wie du den Leuten lebende Spermien zeigen willst. Warte, ja, geben Sie mir 5 Minuten, dann zeige ich Ihnen was Sie noch nie gesehen haben. Oh Gott. Und dann sitzen die Leute im Wohnzimmer vor diesem Mikroskop.
Wo haben Sie denn die Probe? Bang. Kleinen Moment, die ist hier in der Hose. Ne?
Und du bist im Badezimmer und kommst nicht wieder. Und dann rufst du, ich komme gleich raus, alles gut. Ist das alles unmoralisch.
Wenn wir schon keinen Dialog am Anfang haben, dann wenigstens Scheiße in der Folge. Wo du das mit dieser riesen Villa erwähnt hast, ne? Ich habe dich das nie gefragt. Hast du mal alleine gewohnt?
Sehr kurz, weil ich ja so früh mit meiner Frau zusammengezogen bin. Ich habe ungefähr 9 Monate alleine in Dortmund gelebt. Beste Zeit meines Lebens. Nein, das war ganz okay. Also ich habe allein gewohnt, 9 Monate. Ich habe nie in einer WG gewohnt. Also ich habe ja zu Hause mit 15 bin ich ja in den ersten Stock gezogen, weil meine Eltern mich nicht mehr ertragen haben. Und dann bin ich mit 18 nach Dortmund gezogen oder 19 und habe da 9 Monate ungefähr allein gelebt. Und okay. Dann war aber auch schon Zusammenziehen angesagt. Ja, aber diese Zeit alleine wohnen war eigentlich auch nicht schlecht jetzt, sag ich mal.
Ja, hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich alleine gewohnt habe, auch gar nicht so lange, vielleicht in Summe, also jetzt auch nicht so kurz, also nicht 9 Monate, aber bei mir waren es vielleicht so 3 Jahre in Summe. Glaube ich, so um den Dreh. Was ich dich da eigentlich fragen wollte, ist nicht, ob du das gut fandst oder nicht, sondern wie groß war deine Wohnung, als du alleine gewohnt hast?
48 Quadratmeter.
Zwei Räume?
Und die hat damals 2 Räume, Bad und die Küche als Kitchenette, so nennt man das, ja, unter uns feinen Leuten. In der Nordstraße am Nordmarkt in der Nordstadt von Dortmund, habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt, also ich bin wirklich in die mieseste Gegend gezogen, die man sich vorstellen kann. Vor meiner Tür saßen immer 2 Prostituierte.
Jetzt weiß ich auch, warum der Öststand immer sagt, dass du Nazi bist. Du hast in Nordstadt in Nordmund gewohnt.
Also entschuldige mal, da muss man dann nach, wie heißt es denn, wo die Uni ist, Dorstfeld. Wenn du Nazi bist, musst du nach Dorstfeld ziehen. Also alle Nazis, die uns jetzt gerade zuhören, macht euch keine falschen Hoffnungen. In der Nordstadt, da gibt es eigentlich aus eurer Sicht zu viele Ausländer, sondern ihr müsst direkt nach Dorstfeld, da könnt ihr euren schönen Bart wachsen lassen. Es gibt ja einen Stadtteil in Dortmund, der wirklich sehr creepy rechts ist. Da ist Özcan sogar mal hingereist mit MTV oder so und ist da durch die Straßen gelaufen. Da hingen halt, also es gibt so 2, 3 Straßen, die sind rechts beherrscht. So, ne? Nazi-Kiez, da hängen halt wirklich Hakenkreuzfahnen im Fenster und du denkst so, okay, einfach, also so das absolut Letzte auf der Welt, wo irgendjemand hin will, wo du einfach denkst, was für ekelhafte Schweine seid ihr denn, ey.
Ja, das würde ich auch nicht hinziehen wollen. Also Dortmund generell.
Und wie hast du alleine gelebt, Reini Bärchen?
Also ich habe, ich muss gerade mal überlegen, ich habe in der Zeit nach der WG in 1, 2, 3 Wohnungen, also in 3 Wohnungen alleine gelebt, bevor ich dann mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen bin. Abgesehen von einer Wohnung habe ich fast immer den Fehler gemacht und das als Ratschlag für euch, wenn ihr euch mal umguckt in eurer Wohnung, meine Wohnung war fast immer zu groß. Und
Ich glaube, dass das ist jetzt auch so ein Notch-Ratschlag, weißt du? Also, sagen wir mal ehrlich, wir leben in Zeiten, in denen die meisten Leute sich den Quadratmeter kaum noch leisten können.
Ja,
die Wohnung war zu groß.
Nein, das meine ich gar nicht. Also, ich meine jetzt gar nicht mit, ich habe irgendwie auf 300 Quadratmetern gewohnt, sondern ich habe zum Beispiel in einer Essener Innenstadt gewohnt, in einer Wohnung, die hatte,
Reini, ich glaube, 16. Entschuldigung mal. Okay. Gerade kam ein Anruf rein von einer Nummer, die ich nicht kannte, ist aber wieder weg, Reini. Red einfach weiter.
Sehr schön, sehr schön.
Also du hast in der Essener, sag nochmal kurz, das schneiden wir. Schneid das, Reini.
Genau, schneid das, du Arsch. Du hast ja nichts mehr damit zu tun, du Pisser. Ich habe in der Essener Innenstadt gewohnt, am Rheinischen Platz, direkt in der Nähe der Uni. Habe dort, ich glaube, die Wohnung hatte so knapp 60 Quadratmeter in etwa. Also nicht riesengroß, aber das war halt so eine typische Drei-Zimmer-Wohnung. Ne? Also irgendwie, was weiß ich, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, so in etwa. Und Schlafzimmer. Also mir ist dort relativ schnell bewusst geworden, dass die Wohnung zu groß ist, weil, ne, also die hat genauso viel gekostet wie jetzt irgendwie so eine Zweiraumwohnung mit 40 Quadratmetern oder so. Dass, ne, also der Preis für eine Wohnung ist, hängt ja nicht immer an den Quadratmetern, sondern häufig an der Lage. Ne, wir wissen, es gibt drei Kriterien für den Preis einer Wohnung: Lage, Lage und Lage.
Und, das ist richtig. Und manchmal ist die Lage entscheidend. Das ist
also genau, manchmal richtig. Ist auch die Lage entscheidend, richtig. Da das am Rheinischen Platz direkt in der Essener Innenstadt war, war die Lage eher so, ich sag mal so, war eine A-Lage, aber erst wenn man einmal durchs Alphabet wieder durch war und wieder bei A angekommen ist. Ne? Also
absolute A-Lage.
Genau, absolute A-Lage.
Man geht vor die Tür, zack, direkt Heroinspritze im Fuß. Glückwunsch, guten Morgen, meine Damen.
Tatsächlich, das war tatsächlich so am Rheinischen Platz. Da waren immer die Dealer unterwegs. Also jedes Mal, wenn ich von der Uni irgendwie nach Hause gelaufen bin, hat mich irgendjemand angesprochen, ob ich was kaufen will. Nee, war nicht so schön die Gegend. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe mehrmals ist gut, zweimal den Fehler gemacht, eine Wohnung zu mieten, die halt jetzt nicht teurer war als die anderen oder so, aber die irgendwie so irgendwas zwischen 50 und 60 Quadratmeter hatte für mich alleine. Und ich habe jedes Mal ist gut, bei den zweimal gemerkt, die Wohnung ist einfach zu groß. Und zu groß bedeutet,
aber du hast 60, Reini, jetzt bei aller Liebe, aber 60 Quadratmeter ist doch nicht zu groß.
Doch, ja, es kommt nicht mal darauf an, wie viel Quadratmeter es sind, sondern wie viel Zimmer. Es war am Ende so, dass ich quasi das Wohnzimmer, da stand eine Couch und so drin, ne? Aber ich habe am Ende irgendwann die Tür zugemacht und diesen Raum einfach nicht mehr benutzt, weil ja, weil mal ganz ehrlich, du sitzt doch eh, wenn du alleine wohnst, ne? Du sitzt entweder irgendwie am Schreibtisch oder irgendwie, also hängst irgendwo rum, wo Netflix guckst oder so, oder kochst dir was zu essen in der Küche. Du brauchst nicht noch einen Raum. Also es reicht doch dein Schlafzimmer mit dem Schreibtisch drin. Also zumindest ging es mir so und mir ging es zweimal so und ich glaube, das passiert häufiger. Würde mich mal interessieren, wie es unseren Hörerinnen und Hörern so geht, dass man in einer Wohnung landet, die zu groß ist. Da habe ich mich letztens mit einem Freund auch drüber unterhalten und dem ist das auch passiert. Der hatte eine Wohnung gemietet, das war seine erste eigene Wohnung, die war einfach zu groß. Die hatte einen Raum zu viel. Ja, hört sich nach sehr großem Luxus an, aber wenn man in beschissene Stadtteile zieht, kriegt man auch billige Wohnungen oder zumindest damals bekam man billige Wohnungen
in beschissenen Stadtteilen. Alter, dann machst du halt, ja, aber komm schon, dann machst du dir da ein Atelier rein und malst ein bisschen, oder dann machst du dir da ein Gym rein und machst ein bisschen Sport da drin, legst dir da eine Sportmatte rein, oder was weiß ich.
Genau das machst du halt nicht. Ich habe auch gedacht,
ja, du halt, weil du ein antriebloses, dummes Schwein bist, aber ich als sportlicher Typ zum Beispiel, ich versuche jetzt zu Hause bei meiner Frau ein Gym durchzusetzen. Ich brauche ein Gym, damit ich zu Hause ein bisschen trainen kann, verstehst du? Ja, und da komischerweise hat sie da auch drüber gelacht. Und ich habe das Gym noch nicht durchgesetzt bekommen.
Wo willst du das Gym denn hinpacken? Da, wo dein Schreibtisch steht, oder was?
Da hier, wenn man die Treppe hochkommt, links, da wo jetzt die Kisten noch stehen. Achso,
da, ja, ja.
Da kommt jetzt, da kommt ein Gym hin. Ja, einfach mal ein Gym. Einfach damit ich auch, meinst du, ich meine, man muss ja auch, man sieht man jetzt hier auch bei Felix Lobrecht und so, Apps sind schon geil, weißt du? Also ich glaube, wir könnten auch mehr Leute erreichen, wenn wir beide so von der Fuckability her ein bisschen hochfahren würden, Reini Bär.
Ja, tut mir leid, dass du das so runterziehst, aber ne, das ich habe tatsächlich in den letzten Tagen mal wieder angefangen, auf meine Ernährung zu achten, weil ich gemerkt habe, ich bin zu fett geworden. Ja.
Oh mein Gott, es geht wieder los. Er hat wieder auf seine Ernährung geachtet. Ja,
wenn du willst, ich bin für jede Lauf-Challenge offen.
Oh mein Gott, Reini, ich habe es extra nicht gepostet, weil ich gedacht habe, dass du dich dann irgendwo auf die Autobahn legst. Aber ich bin letzte Woche noch gelaufen, also auch jeden Tag.
Ja, ich
hier
auch.
Hier an Ostsee, einfach mal schön gelaufen. Ja, genau. Du bist durch die Gänge gelaufen bis zur Quengelware. Nein, aber hast du Sport gemacht, Reini Bär?
Ich habe seit meiner Corona-Erkrankung bisher noch keinen Sport gemacht, aber ich wollte demnächst mal wieder. Ich habe bisher nur
seit
angefangen,
meiner
weniger
Corona-Erkrankung.
Zu essen.
Seit meiner Corona-Erkrankung, kannst du das noch dramatischer sagen?
Ja, seit meiner Corona-Erkrankung habe ich keinen Sport mehr gemacht. Nee, ich wollte aber mal wieder, jetzt gerade, also an der Ostsee oben geht's wahrscheinlich, aber hier, wo ich mich gerade aufhalte, haben wir irgendwie 35 Grad. Da ist Joggen so mittelgeil.
Ja, das, ja gut, aber da muss man halt durchreinigen, ne? Ja, da muss man durchziehen dann einfach.
Du warst joggen,
wie so eine Bestie, beißen.
Wie viel Kilometer hast du
Kilometer.
Gemacht? 5 Kilometer am Stück, ohne stehen bleiben.
Am Stück. Nee, Reini, ich war noch zwischendurch, war ich im Kino noch. Weißt du, ich war noch 2,5 Stunden im neuen Top Gun und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Nein, schon ohne stehen bleiben, Reini. Was ist denn überhaupt für eine dumme Frage? Also, darf ich denn an der Ampel stehen bleiben oder ist verboten?
Nee, durchgehen. Also durchziehen. Entweder du ziehst durch oder nicht. Also.
Ich wollte dir was empfehlen, Reini, weil ich letzte Woche das entdeckt habe. Und ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt, den ich sehr empfehlen möchte, weil ich ihn wirklich toll finde.
Ja, ich höre.
Er gefällt mir sehr gut. Es ist Hotel Matze. Das ist jetzt irgendwie kein richtiger Insider-Tipp, weil das Ding ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr bekannt und sehr groß.
Ja, vor allem sehr groß.
Aber es ist ein Interview-Podcast mit Matze Hilscher und ich bin wirklich sehr angetan. Ich habe mir jetzt 3 Folgen angehört und alle waren super, sind mal sehr lang. Also ich glaube, das Gespräch mit, was war das, längste, über 3 Stunden. Ich habe mir Luke Mockridge angehört, ich habe mir...
Im Schnitt 1 bis 2 Stunden gehen die Folgen.
Ja, nö, er macht auch länger. Ne? Und,
aber im Schnitt 1 bis 2
Kurt
Stunden.
Krömer.
Ich habe gerade die Podcast-App auf und guck nach. 2 Stunden, 1 Stunde 55, 1 Stunde 17, 1 Stunde 49, 1 Stunde 4, bla. Ja.
Ich mag das ja, die Rekorde zu brechen. Ich habe damals auch bei Steven Gätchen, bei Kino oder Couch, habe ich, glaube ich, den 3-Stunden-Rekord gebrochen.
Schön.
Für mich muss es da kein Limit geben. Verstehst du? Ja. Ne? Und, Mats, also ich, wirklich große Empfehlung, hört euch den mal an, Matze Hilscher, der war mal Bassist bei Virginia Jetzt, einer Band der frühen 2000er, und er hat eine ganz angenehme Stimme und ist super vorbereitet auf die Leute, also hat sich wirklich alles angeguckt, aber ich muss ja sagen, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mich dann immer ein bisschen stoße, wenn die erste Frage in so einem Interview ist, wie ist es denn Lehrerkind zu sein, oder was machen deine Eltern denn in der Schule? Und ich denke so, meine Mutter ist seit 4 Jahren tot und mein Vater ist 73 Jahre alt. Also
so
die Frage muss man eigentlich nicht mehr stellen.
Die man nicht los wird, ne? Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich irgendwo gefragt
Chlamydien
werde.
Chlamydien bei dir, ja.
Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich gefragt werde, so, ja, Sie machen doch diese Science-Slams. Und dann denkst du so, ja, seit ungefähr 8 Jahren nicht mehr. Aber ja, was wollen Sie denn wissen, ne?
Also man darf den Leuten das nicht vorwerfen, wenn das Tageblatt hinter Tuttlingen ist, dann ist es das Tageblatt hinter Tuttlingen und dann hat der Typ gerade eben dich gegoogelt, während er auf seinem Moped dahin gefahren ist.
Ja,
aber wenn du ein Interview für einen Podcast machst und vorhast, wirklich was aus den Leuten rauszukriegen, und ich fand das extrem angenehm, dass man das Gefühl hat, dass die Leute sich da sehr öffnen, dass Hilscher perfekt vorbereitet ist, dann solltest du auch vorbereitet sein. Und Luke Mockridge hat wirklich ein paar, der Podcast ist bei ihm jetzt in dem Fall 1,5 Jahre alt gewesen oder fast 2 jetzt, nee, der August, ja doch 2 Jahre alt gewesen. Also bevor diese ganze, letztes Jahr gab es ja, ne, muss man ja drüber reden, gab einfach eine große, egal, da will ich mich nicht drüber wertend äußern. Ich habe ihn privat kennengelernt, bin immer gut mit ihm klargekommen, habe mir den Podcast gerne angehört und er hat ein paar sehr kluge Sachen über Erfolg gesagt, die mir sehr gefallen haben. Also er hat zum Beispiel, er war ja jahrelang mit Abstand der größte Comedian in Deutschland, also mit den meisten Verkaufszahlen. Und er hat einen schönen Satz gesagt, ich bin in meiner Karriere die Erfolgsleiter Sprosse um Sprosse hochgelaufen und zwar schneller als die meisten anderen. Und irgendwann stand ich ganz oben auf dem Plateau und da war ein Fenster und da habe ich durchgeguckt und da war nichts.
Ja,
und
das habe ich aber auch schon mal irgendwo gehört.
Gut.
Ist das also?
Ich glaube, ich habe dir den schon mal erzählt, deswegen, weil den hatte ich schon mal als Snippet von jemandem geschickt bekommen und dachte so, der nimmt, glaube ich, auch nicht in Anspruch, dass er sich diesen Satz ausgedacht hat, aber ich habe den gehört und habe gedacht, er hat recht. Also ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass das, so banal das jetzt klingt, dass es kaum etwas gibt, was weniger befriedigend, also nicht weniger befriedigend, das stimmt nicht. Natürlich ist es befriedigend, natürlich ist es toll Erfolg zu haben, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es eigentlich nicht entscheidend. Und besonders die Größe des Erfolgs ist nicht unbedingt entscheidend. Also, dass du der Größte, der Größten, der Großen bist, das nimmt dich abends halt nicht in den Arm.
Das so ein bisschen wie das mit der Milliarde, ne? Dann hast es, dann ist es da, aber was hast du denn davon? Ne? Also eine der Sachen, die ich am meisten bereue, oder nein, nicht bereuen ist da das falsche Wort, oder bedauere.
War deine erste Milliarde.
Nein, nee, eine der Sachen, die ich am meisten bedauere, bei Sachen, die jetzt irgendwie schöne Erlebnisse in meinem Leben sind, ist, dass ich es meiner Mutter nicht mehr erzählen kann. Das war halt immer so. Als ich schon nicht mehr in Essen gewohnt habe und schon irgendwie woanders gewohnt habe oder generell als ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, meine Eltern mal besucht habe, war das immer so, wenn irgendwie, weiß ich nicht, eine Prüfung gut gelaufen ist oder irgendwas anderes, weiß ich nicht, als Minkorrekt langsam erfolgreicher wurde, wir unsere ersten Bühnenshows hatten oder so, habe ich immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, mich da hingesetzt bei einem Kaffee und meiner Mutter das erzählt. Und das hat mir persönlich halt gut getan, ne? Und das kann ich jetzt halt nicht mehr, beziehungsweise das konnte ich bei vielen wichtigen Sachen in meinem Leben nicht mehr. Also meine Mutter hat zwar Sonka, also meine Frau, noch kennengelernt, aber meine Mutter war nicht mehr bei unserer Hochzeit dabei. Ich konnte ihr von der Promotion, als ich die fertig hatte, konnte ich ihr auch nicht erzählen, weil sie das auch nicht mehr erlebt hat. Und das waren Sachen, die mich tatsächlich sehr traurig gemacht haben jedes Mal. Also immer, wenn so ein großes, eigentlich freudiges Ereignis ist, sitze ich da mit einem weinenden Auge, weil ich denen das nicht mehr erzählen kann. Ne? Also also tolle Sachen zu erleben, sind nicht mehr toll, wenn man sie nicht teilen kann.
Ist so, ja. Also, und keine Milliarde der Welt hätte das ändern können.
Genau, ja, und genauso
kann
ist
das ändern.
Genauso
in dem
ist
Moment.
Mit Erfolg. Ne? Ich meine, ist ja schön für dich, wenn du irgendwie auf einer Bühne stehst und vor dir sind 40.000 Leute oder so und feiern das, was du auf der Bühne machst, und es ist irgendwie toll, du bekommst Applaus und so, aber nachdem lass es im besten Fall mal irgendwie eine Viertelstunde Applaus sein, wenn du richtig gut abgeliefert hast, ne, hast die Leute Standing Ovations oder so. Danach gehst du von der Bühne bis im Backstage, trinkst noch irgendwie einen Kaffee und im Zweifelsfall räumen die Techniker um dich rum schon irgendwie die Mikros und sonstiges weg. Und du sitzt
also
da.
Die räumen im Zweifelsfall schon die Mikros um dich herum weg, während du noch dein Zettelchen vom Stehtisch nimmst.
Ja,
also,
ja,
es gibt
genau,
kaum was Unromantischeres als das Ende einer Show. Die Show ist zu Ende, das Licht geht an, das Publikum verlässt den Saal und der Typ, der vorher am Technopol saß, der rennt jetzt eigentlich nach vorne und schmeißt alles um, damit er einfach nach Hause gehen kann.
Ja,
weil
genau.
Er hat die Scheiße nur mal 100 Tage im Jahr oder 200 Tage,
ja,
und kannst
halt
nicht mehr
Job,
sehen.
Ne? Der will halt auch nach Hause zu seiner Familie oder sonst was. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Also Erfolg macht dich nur, also ich glaube zumindest, Erfolg in jeglicher Hinsicht macht dich nur glücklich, wenn du es teilen kannst mit anderen. Also ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres als Einsamkeit.
Ja, das ist ja das alte Robin Williams Zitat, ne? Wo er sagte, ich dachte, es gibt ja oft diese fürchterlichen Texttafeln bei Instagram, wo dann Leute untertitelt werden, ein Johnny Depp-Zitat aus seinem Instagram-Profil, und dann sieht man, Johnny Depp hatte noch nie Instagram, hat seit neuestem, aber er hat noch nie irgendeinen Spruch gepostet. Da werden dann Texttafeln mit Prominenten in Beziehungen gesetzt, die das nie gesagt haben, um irgendwie Klicks zu generieren.
Ja, sowas wie.
Aber das hat Robin Williams wirklich gesagt.
Das Internet wird sich niemals durchsetzen. Abraham Lincoln. Ne? Also.
Genau, ein bisschen so. Und bei Robin Williams war es, ich dachte immer, das Schlimmste im Leben wäre es, allein zu sein. Der Nachfolgesatz war, noch viel schlimmer ist es, mit Menschen zusammen zu sein, die dir das Gefühl geben, allein zu sein.
Puh.
Und das ist ein ganz guter Satz.
Puh, ja.
Ist deep, Reini, ist deep, aber ist auch, ja, mein Gott, der war substanzabhängig und depressiv. Ja. Ich glaube, das ist, aber Einsamkeit oder Dinge nicht teilen können, bin ich komplett bei dir. Also ist exakt so. Ne? Das ist etwas, glaube ich, wo Erfolg ganz schal wird. Weil Luke erzählte auch davon, Kurt Krömer erzählte, der schwer depressiv ist und auch jetzt ein Buch drüber geschrieben hat. Und ich finde Kurt Krömer einfach einen ganz, ganz tollen, faszinierenden Typen.
Ja.
Sehr klug, sehr, sehr reflektiert, sehr einfach sehr witzig auch. Und der sagte dann auch, dass die einzigen Bereiche, als er eine schwere Depression hatte, wo er sich noch wohlfühlte, war halt auf der Bühne. Und deswegen ist er teilweise auch nicht von der Bühne runtergegangen. Also hat dann einfach, Streter hat das auch mal erzählt, das ist jetzt nicht, dass ich da, glaube ich, irgendwas Intimes weitergebe, wenn ich das erzähle, dass er zum Beispiel Shows oft früher so lang gespielt hat, weil er nicht nach Hause wollte. Ja, weil er nicht zurück wollte, also nicht zu Hause im Sinne von, dass er sich zu Hause nicht wohl gefühlt hat, aber weil er nicht runter von der Bühne wollte und wieder ins Gedankenkarussell der eigenen Depression hinein.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also die Momente, wenn man auf der Bühne steht und so eine Show gut läuft und so, das ist einfach, also ne, man fühlt sich ja wohl dabei. Man macht das ja, weil man es gerne macht, ne? Und so sehr das irgendwie, also Adrenalin ist da, glaube ich, das Falsche, eher so, weiß nicht, Dopamin. Also macht halt glücklich, macht fröhlich, ne? So sehr das kickt, wenn du auf einer Bühne stehst und das gut funktioniert und so, genauso hart ist auch der Absturz, wenn du halt dann genau in der Situation bist, dass die Lichter ausgehen, du sitzt hinter der Bühne, trinkst noch irgendwie eine Cola oder so und niemand ist mehr da. Ne? Oder du sitzt abends dann allein im Hotelzimmer oder so. Also
richtig.
Es ist bitter. Also es ist, glaube ich, eine richtig bittere Sache, wenn du in der Situation bist. Und ich glaube, dass es gar nicht mal so wenig Bühnenkünstlern so geht. Weil wenn du, sagen wir mal, ein sehr erfolgreiches Leben hast, also in der Hinsicht sehr erfolgreich bist, so wie du jetzt gerade ja auch, viel im Fernsehen, viel auf Bühnen und so weiter, du hast das Glück, dass du deine Frau vorher kennengelernt hast, ne, und die quasi das mit dir zusammen alles irgendwie macht. Aber stell mal vor, du hättest die nicht, wie willst du denn da Menschen kennenlernen oder wie willst du eine Beziehung aufbauen, wenn du irgendwie 200 von 365 Tagen unterwegs bist? Und immer woanders.
Komplett richtig. Super schwierig. Wie willst du, wenn du eine Größe von den gerade besprochenen hast, zum Beispiel auch, also die, ich muss diese Größe gar nicht erreichen, weil du ab einem bestimmten Star-Status, ab einer bestimmten Größe natürlich immer damit umgehen musst, dass Menschen, die dich kennenlernen, dich voreingenommen kennenlernen.
Ja.
Also entweder eine Erwartungshaltung haben, oh, der ist ja lustig oder oh, der ist ja so und so. Oder auch bei Frauen muss man jetzt, oder bei jetzt genauso wie bei weiblichen Erfolgreichen, die dann Männer kennenlernen, der Partner möchte irgendetwas durch mich erreichen. Ne? Status im Sinne von, ich bin jetzt mit dem oder der zusammen. Also diese ganzen Gedanken spielen da, glaube ich, durchaus mit einer Rolle.
Ja, ne? Zumindest, und, also selbst wenn es nicht so ist, hast du die eventuell im Kopf. Ne? Also eventuell denkst du die ganze Zeit drüber nach, ne, mag die Person mich jetzt wirklich oder nicht, oder ich glaube, dass das für manche Menschen schwierig ist, die Person auf der Bühne oder die Person in der Öffentlichkeit von der privaten Person zu trennen, was natürlich auch nicht 100% geht, weil die Personen ja zusammenhängen, ne? Also du spielst ja keine Rolle auf der Bühne, ne? Also ich verstehe mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ich verstehe so Comedians wie zum Beispiel Atze Schröder, der auf der Bühne eine Rolle spielt, ne? Mit einer Brille, mit einer
Perücke. Ich verstehe es auch.
Und dann halt abseits davon halt jemand anders sein kann, halt er selbst. Aber jederzeit, wenn er möchte, in diese Rolle schlüpfen kann. Ne?
Genau, das war wahrscheinlich das Klügste, was er je gemacht hat, ja, das so zu machen.
Glaube ich auch.
Weil für ihn eine unglaubliche, also ich habe ihn das erste Mal getroffen auf der Bühne und ihn nicht erkannt. Obwohl ich ja wusste, wer es ist, obwohl ich, Fan ist übertrieben, aber ihn immer sehr mochte. Und ich stand neben ihm und er hatte keine Perücke auf, keine Brille, und ich höre die Stimme und ich denke so, wer ist denn das? Weil wir standen so mit 5 Kollegen auf der Bühne.
Ja.
Und dann denke ich so, scheiße, das Atze, ne? Und dann bin ich auch hingegangen, und so ganz peinlich, und gesagt, man, du bist doch, und er sagt, ja, bin ich. Ich sag, leck mich am Arsch. Ist das krass, weil die, das ist ja jetzt nicht, wie soll man sagen? Also die Kostümierung ist jetzt nicht ist nicht Olivia Jones, wo du wirklich Privatperson, genau, und den, ja, echten Typen unmöglich erkennen kannst. Sondern es ist schon so, wo du denkst, eigentlich hat er eine Perücke und eine Brille auf, aber es reicht dazu, dass du ihn komplett nicht erkennen kannst.
Ich wollte gerade sagen, ist eher so die Zorro-Maske, ne? So der schwarze Balken, genau, über die Augen und.
Ja, aber die Zorro-Maske, die funktioniert, das ist ja das Krasse, ja, ne? Und das finde ich schon irre bei ihm irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man mich jetzt nochmal fragen würde, würdest du das wollen, Basti, diese Anonymität, die der hat? Ich, ja, weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Aber zum Beispiel, ich will mich jetzt auch nicht redundant zeigen, aber hier oben an der Ostsee, wo wir gerade in Urlaub sind, ist es gerade sehr anstrengend für mich, weil hier ist es anders als in Köln oder in Berlin oder in Hamburg. wo es voll normal ist, dass Leute aus dem Fernsehen da rumlaufen. Du weißt ja auch, dass ich auf Promi-Status und so wirklich einen Scheißdreck gebe. Ist mir so egal und hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Wir beide kennen uns ja jetzt lang genug, dass du, glaube ich, bestätigen würdest, dass ich da wirklich ich mir nichts drauf einbilde, was ich tue. Ohne jetzt Fishing for Compliments. Aber so bin ich halt nicht. Da bin ich genauso wie du, Junge aus dem Ruhrpott. Und ich kann bis heute nicht glauben, dass so viele Leute mich kennen. Aber hier oben an der Ostsee ist wirklich, also ich glaube, ich wurde gestern 50 Mal angelabert. 50 Mal. Und dann hat sogar die Kreppfrau, die sehr nette Kreppfrau, die Frau, die mich ungefragt fotografiert hat, angeschissen und hat gesagt, was machen Sie denn da? Warum lassen Sie den nicht in Ruhe? Der will doch auch seinen Urlaub haben. Ja, aber der kann mal ein Foto machen. Ja, dann fragen Sie ihn doch, der ist doch kein Tier im Zoo. Und ich stehe da so neben, ich hörte das so durch so einen Ständer und dachte so, eigentlich hat sie genau das gesagt, was ich auch gedacht habe. Kann jeder ein Foto mit mir machen, voll gern, aber du kannst doch nicht hingehen. Also sie hat einfach ungefragt von mir ein Bild gemacht, so als welchen Panda oder so.
Ich habe gerade, also als du das gerade erzählt hast und dann sagt sie, Kreffer hat gesagt, fragen Sie doch, der ist doch kein Tier im Zoo, habe ich gerade so ein Bild im Auge, wie du diese Frau anguckst mit so einem ausdruckslosen Gesicht und so einem Bananenkrepp in der Hand hast. Wie so ein
Es hat zwei Seiten der Medaille, ne? Und sich darüber zu beschweren, wäre total bescheuert, weil ganz ehrlich, die das meisten, die meinen Job machen, wollen das und wollen auch, du willst auch bekannt werden und dann gehört das auch einfach dazu.
Ja, so. Wollte gerade sagen, also so komplett sich rausziehen geht halt nicht, ne? Also das ist halt der Preis, den du bei dem Job halt bezahlst, ne? So ein bisschen zumindest. Also natürlich, jeder soll seine Privatsphäre haben, finde ich auch richtig und so, aber du musst dir halt zumindest hin und wieder mal Zeit nehmen für Leute, ne? Was ja auch nicht schlimm ist, was aber nicht bedeutet, dass du das, dass man von dir verlangen kann, dass du dir jederzeit immer Zeit nimmst für jeden, weil dann bist du nämlich ganz schnell bei dem Phänomen, ach komm, sind doch nur 2 Minuten, so ja, aber 100 mal 2 Minuten heute oder so, ne? Also das ist so ein zweischneidiges.
Ich weiß gar nicht, ob ich das je öffentlich erzählt habe, aber meine Mutter wurde in einem Friedwald beigesetzt, ne? Also ja. Einem Ort, wo man ne, und wir liefen da durch die, am Tag der Beisetzung, ich hatte mit meinem Bruder die Urne und wir waren schwarz angezogen, also es war eindeutig zu erkennen, dass ich gerade nicht im Wald spazieren gehe. Und dann kam, die Trauerfeier war gerade zu Ende und es ging dann zu diesem Baum und so, und dann kommt einer auf uns zu in diesem Wald, guckt mich an, sagt, können wir ein Foto machen? Und ich guck den an und ich denk so, Busche, du weißt schon, dass ich hier keine Vase spazieren trage gerade, sondern wahrscheinlich eine enge Verwandte. Ich habe jetzt nicht gesagt, wer. Und er sagt, ja, ich kann ja da hinten warten. Und dann hat er, ungelogen, 2,5 Stunden neben diesem Wald am Parkplatz gewartet, bis ich dann fertig war mit der Beerdigung.
Das ist, das ist zu hart. Also, das geht nicht,
ja, gut, aber was heißt zu hart, ne? Also, für den war es halt der Gedanke, ich treffe den nie wieder.
Ja.
Und ich will dieses Foto haben. Aber natürlich war es für mich als Privatperson Basti, da muss man echt drum Ruhe reden, das war einer der schwärzesten Tage meines Lebens. Vielleicht der schwärzeste. Das ist einfach fürchterlich. Das ist einfach das Schrecklichste, wenn du da stehst und hast nur noch Asche von jemandem, den du irgendwie vorher noch am Arm gehabt hast. Und dann musst du aber gleichzeitig deinen Job machen. So, und der Job ist nun mal, wie soll man sagen, ansprechbar zu sein und kein Arsch.
Ja, aber ich finde, in solchen Situationen darf man dann auch, man darf nicht unfreundlich werden, aber man kann ja in solchen Situationen sagen, so du, danke, dass du fragst, aber jetzt gerade, also heute eher nicht. Also heute geht's halt nicht. Ne?
Wäre, glaube ich, wäre eine Reaktion gewesen, die meisten hätten nachvollziehen können.
Ja.
Also, wenn man das gesagt hätte. Aber ich habe es in dem Moment nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich immer denke so, ja, mein Gott, ne, also tut mir ja nicht weh. Aber an dem Tag tat es mir dann doch irgendwie weh, weil ich dachte so, das ist einfach, das ist mir jetzt gerade nicht nach. Ja. Ich reagiere nur allergisch, was aber sehr selten passiert, zum Beispiel, wenn jemand meine Frau mit aufnimmt, so, weißt du, also nicht nur ein Foto von mir macht, sondern auch von meiner Frau, weil die hat mit dem Scheiß einfach nichts zu tun.
Ja, und vor allem, die will nicht in die Öffentlichkeit damit zu tun haben, ne? Und dann ist das auch, finde ich, zu respektieren. Also, ne? Also ich verstehe auch jeden Promi, der irgendwie seine Familie aus der Öffentlichkeit raushaben möchte, ne? Also, ich bin ja weit entfernt davon, in irgendeiner Form Promi zu sein, Aber wenn...
Das stimmt ja nicht.
Ja doch, also ich mache halt den Podcast und das war's dann. Ich bin nicht im Fernsehen oder sonst was. Also ich werde gelegentlich auch mal von Menschen angesprochen. Also dann aber halt immer sehr, sehr nett. Die Leute sind alle immer super nett, aber manchmal sind es halt auch Situationen, wo ich dann da sitze und denke so, ja, hi. Und dann weiß ich nicht weiter, quasi. Ne? Weil
ja gut, so, aber was, du bist auch was, kein großer Kommunikator, Rainer Bärchen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht deine Stärke.
Was? Nein, ach geht.
Der direkte Kundenkontakt ist nicht deine Stärke, Rainer. Wenn du da, ich weiß genau, was passiert, wenn dich einer anlabert auf der Straße, dann fängt dein linkes Auge an, so komisch zu zucken. Und du bist super beschissen in Smalltalk. Und dann sagst du was wie, Weißt du, was richtig unangenehm ist? Habe ich mit Ötze letztens besprochen. Wenn man zu den Leuten sagt, ja, Foto, und dann sagt einer nein. Das ist mir auch passiert so. Weil ich denke, ich nehme vorweg, was der möchte, ne, weil meistens wollen die Leute halt ein Foto. Ja,
und dann sagt der Typ so, nee,
ich will kein Foto. Und ich denke so, das ist sehr unangenehm gerade. Das ist extrem unangenehm, wenn man den Leuten aufzwingt, ein Bild mit einem zu machen.
So, ja, komm hier, nimm, bräuchst du so ein Spiel. Da kannst du ja wieder löschen, ne? Komm hier, mach.
Gib mir mal dein Handy, komm. Ich mach auch ein Video für deine Tante hier, so. Ey, wir haben insgesamt jetzt diese Woche 5 Leute Einladungen zu ihrer Hochzeit geschickt.
Ah, das habe ich gesehen.
Einen auch ganz explizit, einen habe ich dir weitergeleitet, weil ich wirklich nicht wusste, was ich darauf antworten soll.
Aber das ist ja lieb gemeint. Ne? Also das
ja, ist total. Aber ich verstehe es trotzdem. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe den Impuls nicht. Zu sagen, ich lade jemanden, den ich noch nie persönlich gesehen habe, zum privatesten Moment meines Lebens ein. Ich weiß, dass die nahbar, dass wir nahbar sind und dass man eine Nähe auch zu uns empfindet über das, was wir erzählen. Das ist ja auch komplett cool und richtig. Und ich freue mich darüber, dass das so ist. Aber die Hochzeit, Reinhard, der Moment, wo du die engsten Freunde, die engste Familie, deinen engsten Partner bei dir hast, da willst du den Podcaster sitzen haben, den du noch nie gesprochen hast?
Nee, verstehe ich nicht. Also nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Was heißt, kann ich nicht nachvollziehen? Also ich glaube, das ist eher so eine Reaktion, also Kurzschlussreaktion ist es nicht, aber sowas so, ach komm, wir haben ja noch Platz. Ach ja, dann schreib den doch mal an, vielleicht hat der ja Lust zu kommen. Ist ja ein netter Typ. Auch,
sie hat noch Platz. Aber,
oder? Ja,
dann ladet doch jemanden ein, der essen muss. Also dann ladet doch einen Obdachlosen ein, der sich total freut über eure Buffet.
Ja, okay, das aber jetzt auch wieder, ne? Dann verteilt es doch für einen guten Sinn. Das machst du ja auch nicht, ne?
Also, ja, du nicht, du Schwein.
Hallo, ich habe früher meine Pausenbrote, die ich nicht gegessen habe, in der Fußgängerzone verteilt.
Die Leute immer gedacht so, oh fuck, der Fette, Junge.
Da ist wieder der dicke Junge mit dem Käsebrot.
Die traurige Knifte. Verstehst du, das ist so ein hin- und hergerissenes Gefühl. Auf der einen Seite fühle ich mich geehrt, dass Menschen mich so mögen, dass sie mich im intimsten Moment ihres Lebens an ihrer Seite haben möchten, so wenn man das so nennen möchte. Auf der anderen Seite ist es auch extrem irritierend, dass jemand so einen privaten Moment mit jemandem teilen möchte, den er nicht kennt. Aber natürlich ist das auch unser Medium ein bisschen geschuldet. Podcast ist anders als Musik. So.
Ja, das ist ja auch was Podcast sehr, sehr schön macht, finde ich zumindest. Wenn wir jetzt so Live-Termine haben, und wir haben ja demnächst welche, ne? In Herten zweimal
Live-Termine.
Und
geil, wie geil du bist, weil ich dachte im gleichen Moment, wir müssen jetzt die Live-Termine erwähnen, Rani.
Zwischen Ahnen und Dings gibt es ja noch Karten. Müsst ihr einfach bei Eventim nach AAA und Dings suchen, dann findet. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man die findet. Muss man, also ich glaube, googeln geht. Das wollte ich gar nicht sagen. Aber wenn wir so Live-Termine haben, das auch mit methodisch inkorrekt, wenn wir Live-Termine haben, ne, dann ist das halt, das ist halt ganz cool, weil das sehr, sehr persönlich ist. Ne? Also die Leute, die da hinkommen, wissen, was sie erwartet. Also die wenigsten landen da durch Zufall, ne? Und die durch Zufall da landen, denken sich, also sagen dem, mit dem sie da sind, oder der, ich muss mal kurz pinkeln und komme nie wieder. Ne? Also, Oder ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Das ist halt dieses nahe Verhältnis, was ja super, super schön ist. Ne? Was vielen Leuten nicht bewusst ist, ist diese Asymmetrie von Informationen, ne? Dass die Leute sehr, sehr viel über dich wissen, aber du nichts über die Leute, was sehr, sehr häufig dazu führt, dass ich ganz oft Menschen erstmal frage, wie heißt denn du? Ne, also, weil die ihren Namen nicht sagen, weil, ne, ich meine, wenn du einen Freund oder jemanden, den du gefühlt kennst, triffst, sagst du ja auch nicht, hallo, ich bin Reinhard, ne, das ist, das ist, aber trotzdem das ist ein schönes Gefühl und das ist auch ein nahbares Gefühl. Das ist bei Minkorrekt zum Beispiel gerade, also Minkorrekt ist ja der Podcast, den ich mit Nikolas zusammen mache, wo wir über Wissenschaft reden. Nikolas Tochter ist gerade sehr krank, also sehr, sehr krank geworden. Und wir haben aus der Community rumherum unglaublich viele Mails, Geschichten und Unterstützung. Und das ist unglaublich wertvoll und hilft denen gerade sehr. Ne? Also es ist natürlich nicht wie enge Freunde, aber es ist trotzdem schön, Anteilnahme von Menschen zu bekommen, ne? Die irgendwie Minkorrekt seit fast 10 Jahren hören und das Gefühl haben, halt uns zu kennen. Natürlich ist das was anderes, Personen wirklich zu kennen oder man glaubt, sie zu kennen. Ne? Also das sollte man auch nicht verwechseln, dass man glaubt, näher dran zu sein, als man ist. Aber das ist was dieses Medium Podcast tatsächlich ausmacht oder besonders macht, dass man halt irgendwie näher dran ist. Ein bisschen. Und wir reden halt auch verdammt viel über unseren Alltag, ne? Ich habe mir zum Beispiel einen 3D-Drucker gekauft. Das, ja.
Oh Gott. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn der in den Keller wandert, Reini. Das ist so das klassische Gimmick, was keiner braucht, oder? Sagen wir mal ehrlich.
Doch, also.
Was denn? Willst du eine Waffe für einen Attentat bauen? Wofür braucht man das, Reinhard? Dann lädt man sich irgendwie so, weißt du, so, oh, ich habe einen neuen Flaschenverschluss als Bauanleitung aus dem Internet gezogen. Damit kann man trinken und gleichzeitig eingießen. Denkst du, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich habe noch keinen, ich finde es auch geil, Reini. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde allein den Gedanken, dass du zu Hause im Wohnzimmer aus einer Rolle Rotz irgendwas erschaffen kannst. Nicht, dass jetzt gleich wieder die Leute schreiben, der Bielendorfer, dieser rückwärtsgewandte Wichser. Ich finde es total geil. Ich habe nur noch bisher sehr wenig Verwendungsweisen gesehen, wo ich gedacht habe, nach 3 Wochen wird das nicht schal. Außer, und jetzt sagst du gleich, da ist ein Stück Vase abgebrochen oder du brauchst irgendein kleines Teil für einen Rechner und du machst es dir einfach. Ja, das ist natürlich cool.
Solche Dinger. Dafür ist es ganz geil. Und für so Basteleien irgendwie an alten Spielekonsolen ist es halt auch nett. Aber ja, man braucht es nicht, aber es ist ein schönes Hobby. Also es ist schön so, es ist im Grunde wie so ein Werkzeug, das man halt da rumliegen hat. Ne? So ein Knarrenkasten, so eine Ratsche brauchst du auch nicht jeden Tag. Aber wenn du sie mal brauchst, dann bist du froh, sie da zu haben. Also,
was hast du denn damit jetzt schon gemacht?
Ich habe zum Beispiel mir eine Halterung für mein Headset an meinem Schreibtisch, dass ich das so an der Seite nett dranhängen kann, gedruckt. Und gestern habe ich mir einen Ständer für mein Steam Deck gedruckt. Möchtest du auch einen haben?
Ein Ständer?
Damit das nicht immer das so in der Gegend rumliegt. Ja, genau.
Das ist so, Mom. Aber geil, wie ich gerade eben noch behauptet habe, wie sinnlos das ist.
Ja,
ne?
Genau. Also,
man muss ja, die Inkonsequenz meiner Aussagen ist ja für mich selber oft auch irritierend. Weil das ist ja nicht nur für andere, dass sie denken, der Bielendorfer nimmt alles wert. Nein, okay, ein Ständer für ein Steam Deck. Also Reini hat sich einen Ständer gedruckt. Wie lange hat das gedauert?
Einen Ständer gedruckt. Einen großen roten Ständer. Den man auch an der Wand befestigen kann, wenn man möchte.
Wie lange hat es gedauert?
11 Stunden.
Ernsthaft?
Ja, es ist halt relativ langsam.
11 Stunden?
Ja, aber du schmeißt halt
warum sind die Dinger denn so langsam? Weil das trocknen muss oder was?
Nee, weil die Auflösung ist halt relativ hoch gewesen von dem Ding und die der Infill war auch recht hoch mit 40% bei dem Teil. Aber wie fest gefüllt stell dir vor, du
wie fest gefüllt dein Ständer
ist. Genau, wie fest gefüllt der Ständer ist, genau. Das also mit wie viel Plastik der ausgefüllt wird. Ich kann dir ja einen Ständer drucken und dir einen mitbringen, wenn ich demnächst bei dir vorbeikomme. Wenn du willst.
Das wäre schon, da würde ich mich freuen, wenn du mir einen Ständer mitbringen würdest, aber nur mit einem guten Infill, Reini, wäre.
Ja. Das ist einen großen roten Ständer. Finde ich tatsächlich ganz nett, weil der Steam Deck flog bei mir bisher immer so in der Gegend rum. Das fand ich irgendwie blöd.
Das stimmt. Und, ich habe auch das Steam Deck fliegt in der Gegend rum. Eins der immanenten Probleme meines Lebens.
Ja, genau. Das Steam Deck fliegt in der Gegend rum. Problem.
Hat mich auch schon wirklich gestört. Das Steam Deck fliegt in der Gegend. Wirklich, kein Witz. Also finde ich echt ärgerlich.
Ja, mich auch. Deshalb habe ich gestern das Ding gedruckt und bin damit sehr zufrieden. Ist heute Morgen fertig gewesen und passt gut. Sieht gut aus.
So. Reini, wir kommen jetzt langsam zum Ende der heutigen Folge.
Ja. Wahrscheinlich ist es eine der Folgen, wo wir ganz viel böses Feedback bekommen.
Warum?
Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe bei vielen Sachen gedacht, da bekommen wir bestimmt böses Feedback.
Fällt mir nicht ein, warum jetzt. Also, weil ich von Luke Mockridge gesprochen habe? Nein, oder?
Nee, wegen allem, weil wir haben über Pflege gesprochen, darüber, dass es uns finanziell ja gerade ganz gut geht, trotz der Inflation. Ich glaube, wenn jemand möchte, kann er viel meckern. Aber ist mir egal. Mach mal Musik.
Ganz ehrlich, whatever floats your boat, so, also wenn ihr was nicht mögt, dann was willst du machen, ne?
Ja, ich habe auch gelernt mit der Zeit, also vor allem seitdem ich den Podcast hier mit dir mache, und das machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre, ist mir aufgefallen.
Reini, nächste Folge ist 200,
ne? Eigentlich krass. Ah, 200. Genau. Das hat jemand vorgeschlagen, dass wir, weil du ja letztes Mal nach Themen gefragt hast, über die wir dann nicht geredet haben, hat mir jemand vorgeschlagen, ob wir nicht so ein Q&A machen wollen.
Ja, können wir machen, ne?
In der Folge 200. So, fragt uns das, was ihr uns schon immer fragen wolltet.
Dann, und wie schicken die uns das zu, die Eiermänner?
Twitter? Ist Twitter dafür? Nee, Twitter ist irgendwie auch blöd,
nee,
oder?
Nee. Du hast doch hier eine E-Mail-Adresse von uns, oder?
ja, es gibt eine E-Mail-Adresse von uns. Info.
Wie heißt die denn?
Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das war info@alliteration
am Arsch. Mega,
ich könnte eine dafür einrichten extra. info@untenrum.de Oder wie wär's mit jucken@untenrum.de?
Nein, Reini, info@untenrum.de, okay? Wir bleiben bei Info.
Dann muss ich die noch einrichten, dann muss ich daran denken, dass ich das noch mache bis Sonntag.
Info, mach das, vielleicht richte die ein. Da könnt ihr uns dann die Fragen, hast du denn eine Überraschung für mich vorbereitet für die letzte Folge?
Nein.
Wir könnten auch mal einen Gast, wir hatten noch nie einen Gast, ne? Wir hatten mal Bratwurst Backler, aber ja schon oft Gäste.
Ja.
Es wird ja oft gefordert, dass der kleine Türke mit den Händen kommen soll. Der ist aber, ich weiß nicht, ob der im Urlaub ist. Ich glaube, der ist im Urlaub. Der hängt wieder im Urlaub.
Ich glaube auch, das müssen wir mal machen, wenn wir zusammensitzen. Also wenn wir alle an einem Ort sind, weil das sonst sehr schwierig wird, so rein technisch mit dir.
Danke. Ja, das könnte sein, dass es mit mir recht schwierig wird. Danke, Reini.
Bitte.
Wir denken uns was Tolles aus. Ich kann ja heute Conny Dachs nochmal anrufen, vielleicht singt der was.
Das war
kostspielig, aber ist ein guter Bursche, der auch beschäftigt
wird. Wir können auch fragen, ob der uns was einspricht.
Welchen? Oh, Reinhard, bitte, 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 bitte.
Grüße.
Ja. Oh.
Soll ich mal anschreiben und fragen?
Ach. Reini.
Was denn?
Das musst du musst den Namen piepsen, weil sonst, ich weiß es ja jetzt, aber schreib ihn mal an und dann überraschen wir die anderen damit. Aber die dürfen nicht wissen, wer es ist. Also du musst den Namen in der jetzigen Folge piepsen, damit die nicht wissen, dass Xavier Naidoo ist. Verstehst du?
Ja. Verstehe ich. Kann ich machen. ich schreibe ihn mal auf Twitter, mal gucken, vielleicht spricht er uns ja was für die Folge 200 ein. Gucken wir mal.
Da freut er sich bestimmt.
Bestimmt. So, Musik hatten wir noch, ne?
Musik.
Ja, jetzt muss ich gerade mal auf meine Musikliste gucken. Ich sitze ja heute nicht an meinem Rechner, sondern an dem meiner Frau. weil mein Rechner ist gerade zur Reparatur wegen Displaybruch und ich habe unsere Aufnahmesoftware Ultraschall, mit der wir hier aufnehmen, also zumindest auf meiner Seite, dann mal auf meinem Windows-Rechner installiert, mit dem ich sonst streame und zocke. Habe ich gemacht, so lange, bis ich das Audio-Device aussuchen musste und der es nicht erkannt hat und ich die Schnauze voll hatte und alles runtergeschmissen habe und mir das MacBook von meiner Frau genommen habe. Das,
das sagt man wieder viel über Windows aus.
Ja, nein, Windows ist ja nicht schlecht, aber nicht für die Software, die ich nutze und für das Equipment, das ich benutze. Dafür ist Windows halt einfach mal Kacke. So.
Ja, mal zum Stream. Also ich habe Wanda mit Bussi Baby auf die Playlist gelegt. Die wundervollen Wanda ist eine österreichische Band. Du bist ja gerade in Österreich, sind im Moment, glaube ich, so ziemlich die bekanntesten österreichischen zeitgenössischen Musiker.
Warum? Ja, wer ist das? Was tun die?
Ja, Rani, so wie Kyle Jenner, die du nicht kanntest, sind Wanda ja, jetzt Namen auch sehr bekannt. Gehört. Also geh mal da, wo du in der Fußgängerzone immer die Obdachlosen abziehst und frag die mal oder geh irgendwie einfach so vor deine Haustür und frag einen, wer Wanda ist, die werden es wissen. Die sind sehr, sehr bekannt. Ist eine österreichische Band, die weiß so österreichischen, würde man das Rock nennen? Spielen sie Rock? Vielleicht spielen sie Rock. Und die sind gut. Die sind sehr gut und sind sehr... Das sind schon harte Jungs. Also die geben schon alles, so, das muss man mal sagen. Also, die knallen sich richtig einen rein. Okay, und Bussi Baby.
Nie gehört.
Noch nie gehört. Natürlich, nie gehört. Ich weiß, weil du kennst ja nichts.
Nee, tatsächlich nicht. Aber noch nie gehört.
Sehr düstere Texte, so ein bisschen so Taubenvergiften im Park-Style, weißt du, von Kreisler. So ein bisschen so.
Okay.
Aber als Musik.
Okay.
Was wünschst du dir, Reinhard?
Ich hätte gern Drown the City von A Skylit Drive.
Drown the City von Skylit Drive.
Skylit
Drive. Okay. Ja.
Achso, schön.
Wird drauf gemacht.
Ja,
ja, das war die neue Folge.
Ja, mal gucken.
Das ist richtig, ich habe recht, das war die neue Folge.
Richtig, Herr Bielendorfer, richtig. Das, ja. damit haben sich die 32.000 Euro gesichert.
Ach, Penner. Ja. Das war die neue Folge, Reini. Wir verabschieden uns jetzt von unserem geliebten Publikum bis zur Folge 200. Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zaubermäuse. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir küssen eure Augen. Bis ganz, ganz bald.
Wo
bleibt
kommt
der Alliteration
dieses Augenküssen
treu
her? Wo?
Aus dem Türkischen. Ja, hallo, Habibi. Habibi, inshallah, das kommt von meinem türkischen Freund Ötze.
Ja, ich weiß, aber
ich küsse deine Augen.
Warum küssen die Augen?
Reini, sagen wir mal so, dein Auge würde ich jetzt auch nicht so gern küssen, weißt du, da mit dem ganzen Gekrise drin herum und so, aber bei einer schönen Frau mal so ein Auge küssen ist doch was Feines.
Nein, einfach nein. Wenn da einer küsst, dann bin ich das. Finger weg.
Ich habe nicht bei deiner Frau, ich habe schöneren Frau gesagt, aber gut.
Oh, hast du gerade gesagt, meine Frau ist hässlich oder was?
Nein. Du
dummes Schwein.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Du weißt, dass sie das hört, ne? Manchmal.
Ja, deine Frau ist bezaubernd. Deine Frau ist alles, was an deine Frau ist alles, was an dir gut ist, Rainer Drennfort.
Ja, du bist so ein dummes Arschloch. Mach's gut.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.